2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Unser heutiger Gast ist in der Nähe von Magdeburg geboren. Sie hat das Handballspielen beim HSC 2000 in Magdeburg begonnen. Sie wechselte 2006 zum Zweitligisten HSG Bensheim Auerbach und 2015 mit 27 Jahren zum Erstligisten Bittigheim. Zu ihren Erfolgen zählen der Juniorenweltmeistertitel 2008, fünfmal wurde sie deutsche Meisterin, dreimal gewann sie den deutschen Pokal und 2022 gewann sie die ERF European League. Neben dem Handball arbeitet sie als Oberkommissarin im Dezernat 2 im Bereich Eigentumskriminalität. Herzlich willkommen, Antje Döll. Ja, hallo Antje, vielen Dank, dass du für unser Gespräch zur Verfügung stehst. Wie geht's dir?
Ja, hallo zurück. Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Mir geht's gut. Bin bereit für den Frühling, das graue Wetter nervt. Ansonsten.
Ja, auf den Frühling freuen wir uns auch. Das nasskalte Wetter ist genug. Ja, in der Phase der Recherche, als ich jetzt ein bisschen mehr versucht habe zu erfahren, habe ich festgestellt, dass du in der Nähe von Magdeburg geboren bist, wo ich ja auch herkomme, in Haldensleben. Das hat mich sehr gefreut. Und da hast du auch das Handballspielen erlernt. Ja. Wie kam es zum ersten Kontakt, Thema Handball?
Also ich komme aus einem kleinen Ort in Sachsen-Anhalt. Meine Schwester ist 4 Jahre älter, hat selber Handball bei uns im Dorf und da war ich schon als kleiner Knops dann immer mit in der Halle, hab den Ball geworfen und das hat mir schon mit 5 Jahren Spaß gemacht. Mit 6 Jahren konnte ich dann so zu den Minis und dann war das, also hat sich richtig zu einer Leidenschaft entwickelt, dass ich dann immer mehr wollte. Und dann hat mich ja auch nach Magdeburg gesprochen, in die Sportschule. Da fing das alles so an, ja.
Okay, das heißt also, es war klar der Weg, du wirst Handball spielen und keine andere Sportart betreiben.
Nee, wurde bei uns tatsächlich nicht so viel mehr angeboten. Ich habe mich im Turnen jetzt nicht so dumm angestellt, aber das war schon top. Schön, dass es auch so.
Du konntest den Ball werfen aufs Tor, dann musstest du nicht ins Tor gehen wie Henning.
Naja. Tatsächlich war aber meine allererste Trainingseinheit, da kann ich mich noch dran erinnern, da wollten irgendwie alle ins Tor, ich auch. Gut, da sind die Bälle halt gerade mal so zum Tor gekullert, also war man schon der größte Held natürlich, weil das geworfen wurde am Anfang. Aber nee, ich habe da vollsten Respekt für Torhüter, ich möchte das nicht.
Und jetzt bist du auch froh, nicht Torhüterin geworden zu sein, sondern Feldspielerin.
Definitiv.
Warst du schon immer links außen oder hast du die Position mal wechseln müssen?
Ja, ich bin tatsächlich eigentlich eine gelernte Kreisläuferin. Auch bin ich mit meinem Wechsel nach Bietigheim in der ersten Liga, habe ich hier auch noch einige Jahre am Kreis gespielt. Habe aber Gott sei Dank aufgrund von Verletzungen und Tendenz zur Nationalmannschaft mich auf Linksaußen umgeschult. Das war auch mein großes Plus, muss ich sagen. Sonst würde ich jetzt, glaube ich, keine Nationalmannschaft spielen und wäre auch nicht so wie in Bietigheim unterwegs. Nicht die körperliche Statur mit, die aktuell so gefragt ist am Kreis. Von daher habe ich alles mal durchgemacht, auch schon mal im Rückraum gespielt, aber ich bin hier übrigens außen sehr wohl.
Du bist ja auch sehr viel variabel einsetzbar, habe ich schon gesehen. Du hast auch schon rechts außen in der Deckung gespielt.
Alles.
Alles.
Ich habe auch Champions League Rückraum rechts gespielt. Das lief gar nicht mal so schlecht, überraschenderweise. Aber das ist nur, glaube ich, Auslegungssache.
Ja, ist gut, wenn man flexibel ist. Du hast das Thema Sportschule angesprochen in Magdeburg, die ich ja auch besuchen durfte. In deinem Geburtsjahr, ohne da zu viel zu verraten zu wollen, bin ich zur Sportschule gekommen. welche Erinnerungen hast du an die Zeit?
Oh, es war ganz toll. Also wirklich, für mich war das natürlich ein großer Schritt von daheim weg, unter der Woche im Internat zu leben. Aber ich hatte nicht einmal Heimweh. Ich glaube, meine Eltern dran zu knabbern, aber das war halt schon was, was ich wollte. Ich wollte mehr trainieren, ich wollte sich jemanden mit mir auseinandersetzen, besser machen. Man muss auch sagen, dass das natürlich mit der Kombi Schule, Sport absolut optimal war. Da wird schon wirklich viel Augenmerk auf Sportler gelegt, auf deren Entwicklung. Ich hatte da eine wahnsinnig tolle Zeit, viele tolle Menschen kennengelernt. Natürlich gibt es auch die eine oder andere lustige Geschichte, aber man lernt doch tatsächlich in jungen Jahren selbstständig zu werden und ja auch den Fokus zu halten, was möchte ich denn mal werden. Das habe ich, glaube ich, für mich relativ schnell entschieden, dass ich das auch professionell machen möchte. Und ja, das hat echt, also mir hat das wahnsinnig viel bedeutet, die Zeit hat mir auch viel gegeben. Ja, war schön.
Du hast von einer lustigen Geschichte gesprochen, erzähl.
Das heißt lustig, aber ja, ich habe mir da mit einem gelebt und ich war wirklich, sagen, lieber zu Schulden kommen lassen. Aber natürlich, als man so das 16. Lebensjahr erreicht hätte, da lag mein Zimmer auch im Erdgeschoss. Das ist Hammer, hat man jetzt mal doch nachts mal rausgeschlichen und dann in einer Baracke in Mecklenburg gelandet.
Das höre ich das erste Mal von einem Internat in Magdeburg, dass hier Dinge außerhalb des vorgegebenen Rahmens stattfinden.
Ja, genau.
Petze, vielleicht willst du auch noch eine Geschichte erzählen.
Ich war nicht im Internat, ich war Stadtschüler. Ich bin morgens hin und abends wieder nach Hause. Aber ich kenne natürlich auch aus meiner Zeit die ein oder andere Geschichte. Ja, ich glaube, das war ein tolles Erlebnis für viele. Klar, da gab es immer für und wieder, wie du hast es angesprochen, dass manche Heimweh hatten. Das ist natürlich in dem Alter dann tatsächlich ein Problem. Aber wenn du damit gut klargekommen bist, ich glaube, dann sind das perfekte Bedingungen, um sich wohlzufühlen und dann auch Schule und Sport miteinander sehr gut zu verbinden.
Jetzt würdest du jedem jugendlichen Handballer empfehlen, auf ein Internat zu gehen oder muss das jeder für sich selber entscheiden?
Ja, also ich denke, das muss schon jeder für sich sein. Ich glaube, da ist auch nicht jeder für gemacht. Also ich habe das damals so empfunden, dass es einem sehr leicht gemacht wurde, sich wohlzufühlen, wenn man da nicht völlig alleine stand. Ich finde, Sportler sind ja auch dazu geneigt, schneller Freundschaften zu schließen. Die sind ja doch sehr offen. Ich habe mich auch irgendwie so hilflos gefühlt, also da wurde in allem geachtet. Aber natürlich spielt ja auch immer so auch die Familie mit. Kann man sich einerseits leisten und auch die Familie das. Das sind auch viele Punkte, aber ich kann es nur aus meiner Sicht jedem empfehlen, der mehr aus seinem Sport machen möchte.
Du bist mit knapp 18 von Magdeburg dann zum Zweitligisten nach Bensheim-Auerbach gewechselt, wenn ich das richtig gelesen habe. Was war der Grund? Warum bist du gewechselt?
Ja, das war das Herzstück von meiner Mutter dann. Ich war in der Jugendnationalmannschaft und da die damalige Trainerin, die Kubaner, die hat dann der Jugendnationalzeit Bensheim übernommen als Haupttrainerin. Und die hatte mich halt gefragt, könntest du dir das vorstellen, da mit hinzukommen, sieht meine Entwicklung, sich freuen, mit mir weiter zu arbeiten. Und dann hatten wir ein Gespräch mit meinen Eltern zusammen. Ich habe natürlich gefleht, bitte lasst mich gehen. Ich passe auf mich auf, ich mache alles ordentlich, muss ja die Schule auch noch zu Ende bringen. Und ja, die haben mich tatsächlich dann nach Hessen gehen lassen, Gott sei Dank. Haben sie auch, glaube ich, nicht überholt. Und ja, da hat für mich der nächste Schritt gegeben, weil zur damaligen Zeit habe ich zwar auf Zweitliga in Magdeburg gespielt, beim HSV 2000. Das war aber nach Betrachtung jetzt nicht so förderlich für mich persönlich. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass man mich da mehr pushen möchte, mich mehr entwickeln möchte. Und ja, da hatte ich die Gewissheit, dass ich eine gute Trainerin habe, die auch dafür sorgt, dass ich da gut vorankomme. Und dann war das eigentlich relativ schnell klar.
Und was macht man dann, wenn man mit 18 in der eigenen Wohnung in Bensheim, Auerbach unterwegs ist?
Ja, das ist, ich glaube, die Hälfte möchte meine Eltern nicht wissen. Nein, aber es ist natürlich, du hast dann in der Sportschule, klar, da hast du deine 5 Mahlzeiten bekommen, da war alles geregelt. Du hattest 2-mal Training am Tag und jetzt auf einmal gehe in die Schule, ich habe immer Training, ich muss selber gucken, ich muss aufräumen. Das war schon, sag mal, bei mir sah es nicht immer tippitoppi aus in der Wohnung. Jetzt habe ich wahrscheinlich auch nicht immer das Beste. Aber so nach der Schule habe ich mich da eingebucht. Meine Eltern kamen auch öfter mal zu Besuch. Die haben sich, glaube ich, jedes Heimspiel angeschaut. Sicherlich zum einen ein bisschen zu kontrollieren, was auch völlig okay ist. Aber das war schon eine ganz schöne Umstellung, auch von der Schule vor allem, weil das war ein ganz normales Gymnasium, anders als auf der Sportschule, wo man dann auch wirklich genommen hat, dass man immer eine Woche auf dem Lehrgang ist, Auswärtsspiel, der erst spät zurückgekommen ist, dann war das den dort in den Fall. Das Abitur habe ich trotzdem geschafft, nicht mit Bestnoten, aber geschafft.
Ja, und wie war dann das Partyleben? Bensheim-Auerbach, dafür bekannt, viel Party zu machen. Wie war das zu deiner Zeit? Wurde dann der Weg nach Heidelberg gesucht oder wie war das dann? Oder war der Fokus voll auf Handball?
Ja, witzig, dass das jetzt so einen Ruf hat. Vielleicht habe ich den ja mitgeprägt, weiß ich nicht. Aber natürlich auch jung, wir hatten viele junge Mädels in unserer Mannschaft. Wir haben dann schon die nächstgelegene Tour angelaufen. War dann ein Ort weiter, vor Apfelbaum, so ein Klassiker mit, ja, Sugar, Blackheads, sonstiges. Also da gibt's alles Mögliche. In Heidelberg waren wir natürlich auch das eine oder andere Mal. Ja, war schon eine wilde Zeit, aber hat man immer gut gesteckt und das tatsächlich der Fokus lag im Handball.
Und wie ist es heute, der Fokus mehr auf Handball?
Ja, definitiv.
Und,
das ist nicht mehr drin, nein. Also wenn es was zu feiern gibt, dann feiert man das auch, das ist auch richtig. Aber so aus, ja, so wie das damals aus dem Maß ist, das passiert ja nicht mehr, aber das ist jetzt auch schon 10 Jahre nicht mehr so. Da bin ich auch ganz rum, sonst glaube ich, würde ich jetzt auch nicht mehr Handball auf dem Niveau spielen.
Du bist 2015 dann nach Bietigheim gewechselt. Was war hier deine Motivation?
Ja, tatsächlich sind wir ein Jahr vorher mit Bensheim aus der ersten Liga abgestiegen. Da hatte ich, also mein Traum war immer, ich habe mich in Bensheim sehr wohl gefühlt. Das ist schon wirklich auch Heimat geworden für mich. Ich wollte immer mit dieser Mannschaft aufsteigen. Ich war damals Mannschaftskapitänin. Man kannte die Struktur, man kannte die Fans, man war alles sehr familiär. Es war schon der Wunsch, mit Bensheim in der ersten Liga dauerhaft zu spielen. Nachdem wir dann wieder abgestiegen sind, war natürlich, ich glaube, da war ich so 20, durfte ich gewesen sein. War schon so viel, naja, willst du mal mehr Erstliga spielen? Du hast schon viel dafür investiert und viel sausen lassen. Da kam ein Angebot von Bietigheim. Da habe ich mich, habe ich mir das auch angehört. Ich dachte, ja, Bietigheim, ich wusste um die Verpflichtung, die sie in der Saison tätigen wollten, sehr ambitioniert. Natürlich habe ich gedacht, als Zweitligaspielerin mit der Peter Minnesusen und Latina Müller zusammen, die schon viel gesehen haben, viel erreicht haben. Ja, mal gucken, wie das durchhält. Aber ich wollte es einfach versuchen, weil ich glaube, ich hätte so geärgert, wenn ich es nicht studiert hätte. Ja, dass ich dann jetzt mittlerweile 15 Jahre hier bin, damals nicht erwartet.
Jetzt war das damals schon die Übermannschaft, sage ich mal, wie sie jetzt ist? Oder war das so gerade im Aufbau mit Bietigheim, dass ihr da ins Profigeschäft eingestiegen sind?
Genau, das war eher so im Aufbau. Also die hatten schon viele Verpflichtungen getätigt, hatten natürlich auch so Aussagen getroffen mit, wir wollen nach oben, wir wollen international spielen und. Und ich würde sagen, tatsächlich gekommen bin 2015, hatten wir damals auch schon einen Kader, um die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Das natürlich dann auch schwierig ist, mit einem relativ neuen Trainer, mit vielen neuen Spielerinnen, da eine Mannschaft zusammenzustellen, die auch auf der Welt richtig harmoniert. War schwierig, im ersten Jahr dann nicht die deutsche Meisterschaft, aber dann ein Jahr später, eine Saison später mit 0 deutscher Meisterschaften, das war schon ein Statement.
Jetzt seid ihr, glaube ich, die einzige Profimannschaft, die ja wirklich eine Profimannschaft ist. Und wie sieht so dann da der Trainingsalltag aus bei dir? Habt ihr zweimal Training oder wie hängt das davon ab?
Ja, wir haben ja jetzt, sage ich mal, viele englische Wochen. Da ist jetzt auch aufgrund von Olympia, waren viele Spielerinnen von Olympia, räumt gerade unser Trainer uns noch gewisse Freiheiten ein, dass wir haben jetzt am Dienstag gespielt, da hatten wir gestern freie Regeneration und jetzt heute ein Krafttraining und Intervallläufe, sodass man nicht nur immer in die Halle geht. Also es wird schon darauf geachtet, dass das Handballtraining alles dosiert abläuft, aber in englischen Wochen, ich glaube, ihr kennt es, ist das meist, du hast Spiel, Regeneration und Krafttraining, du hast Abschlusstraining, du gehst ins nächste Spiel. Also viel zum Testen, Üben, Ausprobieren haben wir jetzt gerade nicht, aber sagen wir jetzt Ende Februar haben wir mal eine ganz normale Trainingswoche, da bin ich mal gespannt, was da alles passiert.
Du hast ja auch, ich weiß nicht, ob man das so ausdrücken kann, den Beruf als Polizistin erlernt und bist hier Oberkommissarin. Mhm. arbeitest du aktiv? Und wenn ja, wie vereinbarst du das mit Training und Spielen? Und wie sieht da der Alltag aus?
Genau, ich habe das große Glück, die Sportförderung zu genießen hier vom Landrat Württemberg. Ich arbeite aktuell bei der Kripo in Ludwigsburg, Dezernat 2, befasst sich mit Lenkungsdelikten. Und ich bin tatsächlich durch diese Förderung völlig freigestellt in Taktung, wann ich arbeiten gehe. Ich kann mir das relativ eigenständig einteilen. Wird dann so auch gewertet, wenn ich Training habe oder wie bin oder zum Lernen bin, das ist die Arbeitszeit. Und ja, ich versuche aktuell zweimal mindestens in der Woche im Büro zu sein. Das sind dann ja meist Formtraining oder Datentraining. Das sind jetzt auch eher so 2-3 Stunden. Aber auch die Möglichkeit, von daheim was zu arbeiten. Bin aber gerade meine Arbeit sehr gut im Soll hier weggeschafft. Von daher, mir ist es ganz wichtig, noch ein bisschen was anderes im Kopf zu haben. Auch sich nochmal so nach Hause zu kommen und sagen, geil, ich habe auch mal was anderes geleistet heute, außer die Halle hoch und runter zu rennen. Von daher ist das eine optimale Lösung. Ich bin nicht weg vom Schuss, ich bin schon drin. Habe auch andere Leute, mit denen ich mich unterhalten kann, nicht mehr über Handballen. Das ist schon viel wert, ja.
Ich glaube, es ist ein super Ausgleich. Ich glaube, im Frauenhandball ist es ja eh gang und gäbe, dass die Frauen entweder parallel dazu arbeiten oder studieren. Würdest du das generell für denen, die den Weg relativ früh ins Profigeschäft, vielleicht ist das dann auch eher im männlichen Bereich, empfehlen, parallel dazu immer eine Ausbildung zu machen oder aber, wenn die zeitlichen Gegebenheiten sind, sogar zu arbeiten, um einfach in das normale Berufsleben auch reingucken zu können?
Ja, also ich muss sagen, ich habe direkt nach meinem Abitur Ausbildung angefangen. Das waren schon 3 echt wichtige Jahre. Wir haben damals 2. Liga gespielt. Das war schon echt am Himmel. Also mit 28, 29 hätte ich das sicherlich nicht so durchziehen können. Ich finde es aber generell schon wichtig, dass man zumindest was studiert. Weil ich glaube, es ist auch für den Kopf gar nicht mal so schlecht, noch was anderes zu haben. Und es gibt ja mittlerweile viele Möglichkeiten, über das Fernstudium, über Studiengänge, die extra für Sportler angeboten werden. Also ich glaube, da gibt es schon eine gewisse Vielfalt. Natürlich sollte man auch was studieren, wie man Interesse hat. Fällt dann oft auch leichter. Und man hat ja auch Möglichkeiten, das nicht mit 3 Jahren zu brechen, sondern sich da auch mehr Zeit für zu nehmen. Ich würde es empfehlen. Ist natürlich aber auch, wenn man erstmal in dieses Profi-Dasein einsteigt, dann glaube ich, braucht man auch eine gewisse Zeit, sich daran zu gewöhnen. Also jetzt so, ich gehe jetzt im Profiverein, ich trainiere jetzt 8-mal die Woche und muss noch Videoanalysen machen und dann auch nebenbei was tun, finde ich dann schwierig. Ja. Also muss jeder für sich tun. Ich denke, es ist nicht so verkehrt, gerade im Frauenhandball, weil wir uns jetzt auch nicht die Welt anschauen können, um danach Larry zu machen.
Ja, ja. Du brauchst natürlich auch einen Arbeitgeber, der entsprechend dir die Freiräume gibt. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, der dann auch Verständnis hat, dass wenn du vielleicht aus dem Auswärtsspiel nachts nach Hause kommst, dass du vielleicht ja ein bisschen Freiräume hast. Das ist mit Sicherheit die Herausforderung. Habe ich das richtig formuliert, Christian? Du lachst so.
Ich kann mich da nicht erinnern, dass du in der Zeit in Kiel noch währenddessen gearbeitet
hast. Ja, das nicht, aber ich habe auch eine Ausbildung gemacht und aufgrund der Prüfung, die verschoben wurde wegen der Olympiade 96, habe ich 3,5 Jahre meine Berufsausbildung gemacht.
Das ja, heißt, aber du also, hast ja als Profi
in die Schule gegangen, habe gearbeitet und habe mein Training absolviert.
Hast du nicht als Profi beim THW Kiel mit einer englischen Woche noch nebenbei gearbeitet?
Nein, in Kiel dann nicht mehr, aber wie es die Antje sagt, wenn du jung bist und ich sag mal die Schule verlässt, ob jetzt klassisch Realschule, Abitur, wie auch immer, dass man dann auf jeden Fall erstmal eine Berufsausbildung macht, ne? Oder halt studiert. Ja, ich glaube, darauf lief es hinaus.
Sehr gut,
Henning. Ich denke ja immer, wenn man Sponsoren hat im Verein, die eine gewisse Ausbildung anbieten, ich glaube, das würde man dann vielleicht auch hinbekommen.
Henning war immer froh, wenn er Pause hat und ein bisschen schlafen konnte damals.
Pause waren selten,
ja, das stimmt. Möchtest du nach deiner aktiven Karriere, die noch sehr lange geht, dann weiter als Oberkommissarin arbeiten oder sagst du, okay, dann mache ich was anderes?
Nee, also der Beruf macht mir schon echt wahnsinnig Spaß. Ich habe jetzt gerade natürlich mit dem Deliktsfeld, der jetzt super spannend ist, ist nicht so viel mit Ermittlungen zu tun oder dass man auch immer jeder ermittelt. Aber generell würde ich schon gerne meinen Beruf da weiter fortführen. Vielleicht einen anderen Bereich, ich weiß nicht, ich würde mich natürlich auch gerne mit Sportlern beschäftigen, fördern. Vielleicht wird es auch mal eine Trainerposition. Ich bin dafür ist offen. Ich würde auch vieles nicht mit aktuell rum, aber wie du sagst, glaube ich, habe noch ein bisschen Karriere.
Genau.
Jetzt wurde ja in dieser Saison Playoffs wieder eingeführt bei euch. Wie findest du das?
Ja, ich bin ja ein bisschen zwiegespalten, wenn ich ehrlich bin. Letztes meinte jemand, jetzt würde ihr da deutlich besser werden können, weil der C verloren hat. Denkt man sich, wäre schon schön. Andererseits finde ich die Idee mit diesen Finalspielen nicht so schlecht. Kann natürlich undenkbar sein, wenn du in der Saison Verletzungspech hast oder überspielt bist oder sonstiges dazukommt, dass dann vielleicht gerade an dem Tag deine Leistung nicht reicht zum Gewinnen. Aber generell finde ich das für die Entwicklung von deutschen Frauenhandball schon nicht schlecht, diese Entscheidungsspiele zu haben, weil das sind Drucksituationen, das haben wir eigentlich in der Saison gesehen, wenig in der Bundesliga. Von daher hat seinen Für und ja.
Also das ist so, dass der Tabellenerste gegen den Tabellenachten spielt?
Genau.
Und dann geht es um zwei Spiele?
Drei Spiele. Also im besten Fall natürlich mit zwei, hoffe ich.
Und dann sind die ersten vier, spielen dann nochmal gegeneinander oder wie ist das?
Ich glaube, man spielt dann gegen... Ich habe mir tatsächlich in der Saison angeschaut. Vielleicht hätte ich mich jetzt das auch nochmal angeschaut.
Alles gut. Ich fand das immer gut. Diese Rechnerei habe ich immer gerne zugehört. Jedes Spiel gewinnen.
Dann genau. Brauchst du nicht groß rechnen. Nicht viel rechnen. Einfach gewinnen. Dann passt das auch.
Ist ja auch, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, bis es drauf ankommt. Von daher haben wir es zumindest mal angeregt, dass man das mal prüft. Ja. Aber wir wissen es auch nicht genau. Von daher.
Es steht nicht genau drin. Also das, die Playoffs und Playups, das gibt's. So, dass die ersten acht und dann die unteren vier nochmal gegeneinander spielen. Aber wie es dann danach weitergeht, das steht da nicht genau drin.
Ja, ich hatte bei dem Media im Saisonstart so ein riesen Blatt vor mir, wie was, mit welchen Konstellationen, wer irgendwann dann auch schon mal einen European-Platz bekommt, wer dann Viertelfinale der B-Pokal sicher hat. Also es war schlüssig in dem Moment, aber eigentlich auch schon wieder.
Aber ihr kommt auf die gleiche Spielanzahl, oder wie ist das?
Nee, es werden schon mehr Spiele sein.
Okay.
Also wir haben ja jetzt, wir sind jetzt 12 Mannschaften.
Ja.
Sonst waren wir 14. Also wird schon jetzt normal hin mit der Runde und dann die Playoffs. Es wird knackig, ja.
Im Moment seid ihr auf dem 5. Platz in der Champions League. Was habt ihr im Bereich Champions League, was sind da eure Ziele?
Ja, also wir haben letztes Jahr, wie ihr wahrscheinlich wisst, waren wir im Champions League-Final vor. Das war schon einfach mega geil. Ich möchte das nochmal erleben. Auf jeden Fall. Also wir haben letztes Jahr super gut in die Champions League-Saison gestartet, waren kurz vor der Rückrunde auf Platz 1, haben dann gnadenlos nachgelassen, sodass wir uns mit Ach und Krach noch diesen 6. Platz erarbeitet haben. Und dann ging es ins Achtelfinale. Das haben wir gewonnen, stark gemacht. Dann ins Viertelfinale. Auch da waren sie richtig. Wir waren einfach ready am Punkt dieser Spiele, um eine möglichst beste Leistung abzurufen. Und dann stehst du im Achtelfinale. Also ich würde sagen, wir sind eine Mannschaft, wir können mit so Finalspielen gut umgehen. Wir wissen, worum es geht. Also ich bin ja schon wahnsinnig. Es kommt natürlich immer noch an, wen du kommst dann. Mögliche mehr Gegner, als man das 8. Finale gewinnen sollte. Aber ich habe da schon auch die Mannschaft, Ambitionen, da so weit wie möglich zu kommen. Das wäre natürlich ein absoluter Traum.
Wie stehen aktuell die Chancen? Weil ich jetzt nicht ganz genau weiß, gegen wen ihr noch spielen müsst. Wie siehst du generell die Chancen, dass ihr da entsprechend auch so weit kommt, um in das Finale reinzurutschen?
Ja, also wir müssen mal schauen, ob wir auf diesem 5. Platz bleiben. Ich würde jetzt mal davon ausgehen. Dann würden wir auf den 4. Platz der anderen Gruppe treffen. Das ist aktuell Afga. Könnte aber noch Gruppenrest werden, könnte aber auch noch 5 werden. Also ist auch noch nicht alles fix. Mir wäre tatsächlich Afga am liebsten. Obwohl die natürlich auch sehr gute Champions League spielen und so werden die nicht auf dem 4. Platz. Aber ich denke, im 8. Finale würden auch ein paar Gegner auf uns zukommen. Von daher ist dann vor dem Finale natürlich ein richtiger Kracher. Bin gespannt.
Welche Mannschaften siehst du außer euch im Champions League Final Four?
Ja, da ist natürlich Jörg immer gefragt, die wahnsinns international fahrende Truppe. Esbjerg aus Dänemark mit der Welthandballerin Penny Reistad, das ist schon schwer. Nein, das ist so ähnlich wie Matthias Gitzel. Den kannst du in Manndeckung hinstellen vielleicht oder die kannst du einfach arbeiten. Oder der Rest der Mannschaft ist halt auch tippitoppi. Also die sehe ich da auch im Falle vor. Metz, Frankreich, immer heißer Kandidat. Ja, und dann haben wir noch mit uns in den Städten, CSM, Bukarest, auch eine Mannschaft, die da sehr gut bestückt ist an Spielerinnen. Das wird schon interessant werden an Erik.
Es hat ja ein sehr intensives Jahr 2024 gehabt mit Olympia und der Europameisterschaft. Olympia war ja im August, soweit ich mich erinnere, und eure EM November, Dezember. Wie bist du mit dem Stress zurechtgekommen?
Der Wahnsinn. Das war wirklich, eigentlich war nach der Weltmeisterschaft, wir haben die Quali für die Olympia-Quali erreicht, war schon vieler Fokus auf Olympia. Also ich kann jetzt von den Mädels sprechen, die mich jetzt Vereine spiele. Wir haben da echt viel Gas gegeben, Einheiten geschoben, gemacht, getan, uns gequält. Da enorm den Fokus aufgelegt. War natürlich Olympia nicht ganz so, wie wir uns vorgestellt haben. Ich muss sagen, da hatte ich auch ein bisschen mit zu klappern. Dann kommst du wieder, wartest direkt in die Vorbereitung, hast dann eigentlich auch fast komplett eine neue Mannschaft in Ludwigsburg. Und dann war eigentlich für mich persönlich war vor der diesjährigen, oder EM jetzt 24, war für mich schon klar, das wird ein Kopfturnier. Also das wird echt was. Okay, du musst jetzt echt schauen, dass du dich immer mental so vorbereitet, wo top liest, in die nächste Partie gehen kannst und so. Muss ich sagen, ist mir vielleicht nicht immer optimal gelungen. Das war so vom ganzen Feeling anders als Weltmeisterschaft davor oder Olympia. Ich glaube, es ging mehreren so. Man hat irgendwann man ist irgendwann ein bisschen Handball satt. Gar nicht mehr die Spiele, aber dieses, man muss sich wieder aufwärmen. Man macht Analyse nach dem Spiel, man macht Analyse vor dem Spiel. Das war schon knackig. Also ich will mich gar nicht beschweren. Das gehört dazu. Und in der Zeit kriegen wir das auch gut gehandelt oder auch ich gehandelt. Ich muss dann aber auch sagen, nach der EM hatte ein paar Tage frei, den Ludwigsburg auf. Das tat mir enorm gut. Also ich hatte dann echt wieder Bock, in die Halle zu gehen, zu trainieren und zu spielen.
Also weil du gerade, entschuldige, dass ich da reingrätsche, weil mich das natürlich interessiert, weil du sagst, Bock zu haben. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Diskussion, die es im Herrenhandball gibt. Wenn du die Dänen siehst, natürlich bei einer unglaublichen, also im Herrenhandball Dänemark, die Qualität der dänischen Mannschaft ist unglaublich. Du siehst ihnen aber auch die Lust an. Und wenn du siehst, die Belastung, die die haben, ob mit der Nationalmannschaft oder in den Vereinen, die sie spielen, spielen die auch alle in Top-Vereinen, Champions League und so weiter und so fort. Also wir haben ja oftmals das Thema Überlastung und so weiter und so fort. Die haben trotzdem Lust. Was denkst du, weil du auch ja gesagt hast, dass es vielleicht ein Kopfthema war bei euch? Wie wichtig spielt der Kopf, Spaß am Handball zu haben und so weiter, eine Rolle? Und was denkst du, was machen die Männer in Dänemark oder vielleicht sind bei euch bei den Frauen, die Norwegerinnen vielleicht anders als wir?
Ja, das ist, es gibt echt viele Sachen, die da ein bisschen anders sind oder die innen da vielleicht anders ticken. Ich finde, der Kopf spielt eine enorme Rolle dabei. Das ist natürlich, wenn ich morgens jetzt aufstehe und heute zwickt's oder zwackt's und mir dann einrede, ich bin heute müde, ich glaube, heute wird's schwierig und so. Ja, ich in der Regel kann es dann auch nicht wirklich das werden. Du hast natürlich jetzt Männermannschaft gemerkt, die sind Top-Favorit, die haben ja alles weggeschossen jetzt bei der WM, was ging. Also das ist natürlich, die haben natürlich eine ganz andere Position als wir jetzt bei der Frauennationalmannschaft. Bei uns ist so wir wollen diesen nächsten Step gehen und ich bin nach wie vor immer noch der Meinung, dass wir das im Petto haben, aber dann muss vielleicht auch alles passen. Und das hat einfach bei der WM nicht gepasst, sei es halt im Kopf her, sei es vielleicht ein paar Wehwehchen, Krankheit oder sonstiges. Bei den Dänen ist, glaube ich, so wirklich, die haben ein Selbstverständnis, ein Selbstvertrauen, was sie sich natürlich auch über die Jahre erarbeitet haben. Das ist bei uns jetzt nicht so gegeben. Also das ist einfach was anderes. Und auch genau. Vielleicht gleich zur deutschen Männernationalmannschaft. die haben natürlich auch Wahnsinnsbelastung. Sind vielleicht auch nicht alle zu den Maßen gewohnt. Also ich glaube, der Lukas Mertens hat auch nach Olympia gesagt, dass er mental wirklich fertig ist. Also Handball und müde. Ich bin das absolut nachvollziehen. Ich finde es krass. Ich weiß nicht, ob es denen auch so geht oder den Norwegerinnen. Aber einfach durchgängig Spaß. Die haben sich ein starkes Arbeiten, Selbstvertrauen. Die hadern auch nicht so viel mit Fehlern, wie wir Deutschen vielleicht. Die haken ab, wo ein Geld geht. Ja, da können wir uns auf jeden Fall verabschieden.
Aber habt ihr vielleicht euch selbst zu viel Druck gemacht? Ihr habt zweimal das Halbfinale ausgesprochen als Ziel der Olympia und auch bei der EM. War das vielleicht ein Schritt zu hoch, dass ihr gesagt habt, okay, wir müssen da unbedingt hin? Und hättet ihr vielleicht gesagt, kein Thema oder kein Ziel ausgeben können, dass es vielleicht für euch ein bisschen weniger belastend war?
Ich muss sagen, ich persönlich habe das jetzt nicht als Druck empfunden. Eher habe ich mir für uns gewünscht und das auch wirklich glaubt, dass wir den nächsten Schritt machen können. Dass dann das Halbfinale wird, okay, aber so mal um Platz 5 spielen, wäre auch ein Schritt mit vorne für uns. Mhm. Man kann immer sagen, das ist Druck und dann gibt es ein Finalspiel oder ein Spiel, warum war es dann vielleicht schon mal Vorrunde, das wird ein Spiel, wo wir super starten und dann einfach, keine Ahnung, wie von der Kehrseite spielen, also gar nichts mehr auf die Platte kriegen. Das ist schon wild, wie schnell das bei uns geht. Da sind wir natürlich gefragt und jeder Stab gefragt, wie man das schneller in den Griff kriegt und vermeidet, weil das hatten wir jetzt schon öfter mal. Bin nach wie vor der Meinung, dass wir ein Halbfinale wirklich drauf hätten. Aber da müssen wir noch mehr verarbeiten. Und aktuell mit der Leistung jeder einzelnen Spielerin und der Gesamtsituation waren wir einfach, oder sind wir gerade aktuell noch nicht so weit. Da haben wir jetzt ein Jahr Zeit noch zu arbeiten, knappes Jahr.
Liegt es vielleicht daran, dass in Deutschland zu wenig Spielerinnen auch Champions League spielen?
Also ich denke mal so, diese internationale Erfahrung hilft auf jeden Fall. Das ist schon, sei es drum, dass du dann gegen Spielerinnen XY, der du, gegen die du dann auf der Weltmeisterschaft triffst, dann auch schon ein paar Spiele absolviert hast. Oder halt einfach natürlich die Schnelligkeit, die Bestrafung von einfachen Fehlern, dass wirklich, wie gehe ich denn mein Tempospiel, gehe ich da halb gar und verpulle nötig Kräfte oder gehe ich da Richtstange in jede Lücke? Also ich glaube, das würde schon helfen. Aber wir haben jetzt echt auch hier in der Bundesliga einige sehr gute Vereine, auch gerade in der European League, wirklich Siege einfahren. Aber klar wäre das natürlich wünschenswert, dann noch mehr schneller internationale Erfahrung zu sammeln.
Also die Begeisterung, was du gesagt hast, bei den Frauen Norwegen, bei den Männern Dänemark, ist natürlich immer etwas leichter, wenn man gewinnt. Ja, dann ist sowas immer beflügelnd, als wenn man mit einer, ich sag mal, leichten Frustration so ein Turnier beendet. Wir hatten ja das Glück, über unser Projekt 3 für Gold alle eure Spiele anzugucken. Deswegen haben wir da, glaube ich, auch einen ganz guten Überblick. Und ich finde, ich kann das nur bestätigen, was du gesagt hast. Ihr seid in vielen Spielen dran gewesen. Ja, oftmals hat man sich ein bisschen selbst geschlagen. Handball ist natürlich auch ein Sport, der lebt am Ende in der Summe von Fehlern. Ja, und es war dann oftmals nicht der Gegner, der besser war, sondern hat selber vielleicht zu viel Fehler gemacht. Wo siehst du Punkte, was müsst ihr vielleicht verändern im Vergleich zu den gerade skandinavischen Mannschaften, die vielleicht noch einen Schritt vor euch sind, auf der einen Seite als Mannschaft, aber vielleicht auch jede Spielerin für sich, um den nächsten Schritt zu gehen?
Also wenn ich jetzt unsere Mannschaft betrachte, denke ich, aus unserem Tempospiel viel mehr rausholen. Bei uns ist, manchmal fängt es schon an, dass der Ball gar nicht so schnell gegossen ist wie Vergleich bei Norwegen oder Dänemark, da gibt es auf jeden Fall Potenzial. Dann ist bei uns im Spiel auch so, dass wir eine gewisse Struktur haben, die uns auch auf jeden Fall hilft, aber oft dann nicht zu sehr vielleicht darauf schleifen. Also in Norwegen ist es so, naja gut, die prellt dann halt auf die Lücke drauf und wenn keiner kommt, dann geht die halt da durch. Im Fall kriegt sie einen Freiwurf oder macht das Tor. Im besten Fall sieht sie den anderen freien Spieler und pritscht den Ball halt einfach weiter. Weiß nicht, es gibt ja immer Trainer, die sagen, der Ball, du bist schneller ohne Ball als mit Ball. So das Prellverbot im Gegenstoß, muss ich sagen, hilft einem tendenziell, glaube ich, aber doch schon in einigen Situationen. Wir sind in der Lage, nur zu spielen. Das müssen wir einfach kontinuierlich über das Spiel abrufen. so eine harte, eklige, dreckige Abwehr, die einem einfach im Angriff auf den Sack geht. Ja, und was ganz markant bei uns ist, wenn wir gegen super Gegner mal vorne liegen oder unentschieden dran sind, dann geht es bei uns so ratzfatz, dass wir innerhalb einer Minute halt zwei, drei Gegentore wieder kassieren. Weil wir da einfach nicht clever genug agieren. Okay, was ist jetzt wichtig, was funktioniert? Muss ich jetzt einen Risikopass in Kauf nehmen, im Kreis, der eigentlich gedeckt ist, oder einen Pass auf außen, die abgelaufen wird? Also es sind schon so ein paar Sachen, wo man, ja, wo ich natürlich hoffe, die einerseits die Erfahrung, die man jetzt gemacht hat, mitnimmt in die nächsten Turniere, aber andererseits auch jeder Spieler mit ihrer Leistung auseinandersetzt. Wie bereite ich mich vor aufs Spiel, auf meine Gegnerin? Wo sehe ich denn meine Chancen in diesem Spiel? Wo kann ich denn gut glänzen? Also gibt es viele Punkte, glaube ich, wo wir schon gut dabei sind, wo auch, glaube ich, viele Sachen gut abrufen. Aber da geht auf jeden Fall mehr und da muss auch mehr, damit wir da jetzt bei der Heim-WM am frühesten schon mal glänzen können.
Jetzt hast du es von der harten, dreckigen Abwehr angesprochen. Fehlt euch vielleicht so eine Spielerin, die auch mal die Fouls macht, die vielleicht nicht so beliebt sind? Oder gibt's die Spielerin und wir haben sie noch nicht gesehen?
Ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt ja schon so das eine oder andere Situation, wo, also ich habe früher auch eine 5 gedeckt. Ich fand das geil. Ich fand, ich bin im Spiel, wenn ich ein geiles Foul gemacht habe, wenn ich jemanden nie getan habe. Und dann war so geil, mit dem Spiel, das ist cool, das macht Bock. Wir haben viele gute Abwehrspielerinnen, clevere Abwehrspielerinnen, aber natürlich würde ich jetzt mal prinzipiell sagen, wir haben viele bei uns in der Mannschaft, die sagt, so, die kommt jetzt ja nur 10 Dinge eingeschleust, wir sind auf Unentschieden, der haue ich jetzt einfach drüber, so.
Es gibt ja die Regel damals noch, ersten Angriff muss es gleich eine gelbe Karte, oder erste Abwehraktion muss es gleich eine gelbe Karte geben. Damit der Angriff erstmal weiß,
welche Regeln stand das? Waren das die Christian-Zeitz-Regeln, oder?
Ja, da wurde das, damals wurde das noch gefeiert, wenn einer gleich im ersten Aktion gelbe Karte bekommen hat, dass man gleich, und dann muss die ganze Mannschaft halt mitziehen, damit die Schiedsrichter nicht wissen, wer als erstes die 2 Minuten kriegt. Außer Henning Fritz, der hinten rausrennt, mir natürlich.
Ich habe nur gelbe Karten wegen Schimpfen bekommen.
Ja,
ja. Naja, also das, ja, wäre schon winzig, wäre auch nochmal so ein Charakter bei uns in der Mannschaft zu haben. Weil ich glaube, die eine oder andere ist nicht trotzdem nicht zu schade, da auch mal ein Zeichen zu setzen. Von daher, das ist mein Thema, die wir bei
diesem. Ja, ich glaube, dieses Thema, was uns die Skandinavier momentan vormachen, ist, wie gesagt, diese Leichtigkeit. Da gab es ja Interviews von den Dänen. Ja, wir haben halt Spaß. Das finde ich natürlich ein bisschen leicht gesprochen, weil eine gewisse Qualität sollte schon da sein, um nur mit Spaß erfolgreich zu sein. Ich glaube, die gewisse Leichtigkeit und dann entsprechend als Team und nicht in Defiziten zu denken, na, da haben wir manchmal als Deutsche ja so ein bisschen die Tendenz, wir sehen dann vielleicht die eher die Risiken, als eher die Chancen zu sehen. Weil wenn du klar immer die Sorge hast, du könntest was falsch machen, kommst du immer einen Schritt zu früh, zu spät, wie auch immer. Ich glaube, im Vorfeld, ich sag mal, einen Rahmen zu schaffen, um zu definieren, das und das wollen wir spielen, aber wir vertrauen uns, glaube ich, das ist ja auch eine Form von Vertrauen, ne? Auch als in der Abwehr, muss ich dem jemand helfen oder kann ich den lassen, weil ich weiß, der gewinnt sein 1-1. Ist das so eine Richtung, wo du denkst, ja, es könnte genau in diese Richtung gehen?
Ja, ja. Ich gehe ich voll mit dir. Also, okay. Für mich ist das einige leicht zu sagen. Du sagst, wir haben Spaß dabei. Aber ich finde auch, uns fehlt die Leichtigkeit. Also, wir starten in so einem Turnier, also Vorbereitungsplanke, haben eine super Trainingsgruppe. Da kommen Sachen, die siehst du nicht in einem Spiel, also wirklich mit Spielwitz, mit verschiedenen Lösungen, da irgendwie. Und dann ist so dieses Turnier da und ja, man, wir Deutschen sind, wir haben Fehler zu machen, aber auch wie ihr sagt, es ist ein Fehlersport, das ist okay. Ich weiß nicht, warum das bei uns so drin ist. Also ich finde, wir sollten uns da wirklich ein Vorbild, also uns Dänen oder auch selbst die Holländer, die strafen eigentlich vor Selbstbewusstsein oft, die haben da eine andere Fähigkeit, so mit Fehlern umzugehen. Das würde ich mir bei uns mit den einen oder anderen so auch wünschen.
Ja. Ist es vielleicht als Vorteil, dass viele Nationalspielerinnen in Ludwigsburg spielen oder dass ihr da vielleicht schon eingespielt seid?
Ja, also ich finde es jetzt ganz toll, dass wir jetzt mittlerweile 6 Deutsche bei uns in der Mannschaft haben. Das waren letzte Saison leider nur 3, aber wir haben jetzt auch nochmal Mädels dazu bekommen, die auch auf zentralen Positionen in der Nationalmannschaft gefragt sind, die aber natürlich auch ein bisschen jünger sind. Aber mit denen kannst du jetzt natürlich auch schon dir gewisse Sachen erarbeiten. Und die haben ja natürlich die Situation in der Champions League, die haben die Bayer Leverkusen in der ersten Liga nicht gehabt. Und auch, sei es auch neben dem Feld, zur Situation, was irgendwie nicht richtig läuft, wo gut läuft. Ich habe schlecht geschlafen, wie gehe ich damit um? Wie ich sehe, wie sich meine anderen Mitspieler ein Spiel oder Training vorbereiten, das würde mir vielleicht auch gut tun. Also ich glaube, das hilft uns schon, dass wir in der Konstellation jetzt mehr Deutsche sind. Und natürlich auch, wir spielen gerade sehr viel Handball. Das hilft hoffentlich mehr Selbstvertrauen mit.
Ich glaube, für jeden Sportler ist es was Schönes, ein großes Turnier im eigenen Land und vor eigenem Publikum zu spielen. In diesem Jahr ist ja Deutschland Ausrichter im Frauenhandball der Weltmeisterschaft. Ja, wie empfindest du, also hast du dafür schon ein Gefühl und wenn ja, wie und was, wenn nicht, welche Erwartungshaltung hast du an dieses Turnier?
Ja, ich denke tatsächlich so in letzter Zeit schon das ein oder andere Mal die Weltmeisterschaft. Es ist natürlich noch ein Stück hin. Aber ich finde es toll, ich freue mich auf diese Heim-WM. Ich habe 2017 war ich im Kader in der Nationalmannschaft, als ich schon mal in Deutschland war. Muss ich sagen, kann ich damals ganz doll enttäuschen, weil da wenig Werbung für gemacht wurde. Wir waren damals in Leipzig. In Leipzig sind ein toller Handball, eine ganz tolle Stadt, sportbegeisterte Stadt. Aber da war so von der Werbung her, warum? Also die Halle war schon gefüllt, aber diese Aufmerksamkeit, die man sich da gewünscht hätte, um halt auf den Frauenhandball zu pushen, das hat mir damals absolut gefehlt. Das fand ich sehr, sehr schade. Und wir waren damals auch nicht so erfolgreich. Kommt dann halt auch mit dazu, dass das dann natürlich auch wenig hilft, um Aufmerksamkeit auf uns zu generieren. Aber ich glaube, da hat der DHB jetzt ja einiges vor, einiges geplant, um uns da auch zu unterstützen und die Zuschauer vor die Fernseher oder in die Halle zu locken. Das wird schon toll, ja.
Hast du da einige Informationen, die du uns vielleicht mitteilen kannst, wie der Verband das Ganze ja bewerben will, unterstützen will, dass das hier in der Halle und drumherum medial eine ganz tolle Veranstaltung wird?
Ja, also bei uns jetzt, wir haben jetzt schon diverse Medientermine gehabt für Fotos, für Werbeaufsager und. Wenn wir jetzt in der Halle sind und beim Warm-up, dann werden schon Videos eingespielt von der Heim-WM. Also es erreichen auch wirklich in jeder Halle Deutschland erreicht es die Zuschauer. Das finde ich schon mal toll und es läuft auch beim Männerhandball teilweise. Von daher denke ich, dass wir das schon viel mitnehmen können. Es wäre natürlich auch schön, die Öffentlich-Rechtlichen mit ins Boot zu holen. Damit auch derjenige mal auf der Couch im Handballspiel mal liegen bleibt. Das wäre auch toll. Aber da wird jetzt schon mehr gemacht. Ja.
Aber wie kann man es schaffen, dass der Frauenhandball in Deutschland noch populärer wird? Also der Männerhandball ist da schon ein Stück noch weit voraus. Wie kann man es schaffen, dass die Vereine noch populärer werden oder dass es noch, attraktiver wird und professioneller?
Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Ich bin eigentlich auch jedem mit der Meinung, dass wenn der Erfolg da ist, kommt auch die Aufmerksamkeit. Ob das jetzt über die Nationalmannschaft wäre wahrscheinlich der einfachste Schritt. Ich finde, wir haben mit ehemals Kindheim, wir waren Champions League 2 vorne, die Silbermedaille geholt. Wir haben European gewonnen. Wir haben, ich glaube, die Weltrekord aufgestellt mit den meisten Siegen in Folgen. Also die Erfolge sind ja da, aber daraus wird ein bisschen zu wenig gemacht. Den natürlich auch in einem Raum in Süddeutschland, wo du einen VfB Stuttgart hast, wo du die MAP-Riesen hast. Du hast hier natürlich viele Sportangebote, wo für dich da vielleicht nicht mehr so viel übrig bleibt, das zu nutzen, aber du brauchst nämlich auch die richtige Manpower dafür. Die Manpower, die sich dafür einsetzt, die das noch mehr supportet, die Leute das dann den Mann bringt und vielleicht brauchst du auch diesen Charakter in der Mannschaft, der auch so nach außen strahlt. Das hast du natürlich mit dem Schmerzschmer damals gehabt, den kannte jeder. Also auch wenn er sich nicht für Handball interessiert hat, das ist natürlich, also ich traue mir das nicht zu, weil ich da nicht so der Typ bin, ich möchte nicht so in der Öffentlichkeit stehen oder ich bin vielleicht auch nicht so ein guter Vogel. Vogel im positiven Sinne natürlich. ich glaube, so ein gewisser Charakter fehlt dann vielleicht auch sondern.
Ja, habt ihr jemanden in der Mannschaft, der dafür prädestiniert wäre? Vielleicht können wir ja jemanden hier ins Spiel bringen.
Gut, Nationalmannschaft, weil die Dirk natürlich, die hier so aus Familie-mäßig ist. bei uns jetzt im Verein. Ich muss sagen, wir haben mit Maike Thormeyer, Viola Leuchter, haben wir zwei absolute Granaten, die wahnsinnig witzig sind, sehr humorvoll. Ich glaube, die planen auch gerade einen Podcast zu machen. Dem kann man sich auf jeden Fall noch anhören. Die glänzen jetzt nicht mit einer verrückten Haarfarbe oder verrückten Humor, aber die haben beide auf jeden Fall was drauf und sehr, sehr.
Okay. Wir haben den Männerhandball vorhin kurz besprochen. Hast du Zeit gehabt, dir die WM anzugucken?
Ja, ich hätte jetzt nicht alle Spiele in Deutschland leider sehen können, aber wir haben schon einige verfolgt. Und auch gerade wenn wir jetzt, ich glaube, haben wir Portugal angeguckt. Oder Spanien, Schweden uns auf jeden Fall angeguckt, da waren die Mädels auch, also aus den Mannschaftsnamen, wir haben eine Spanierin, wir haben drei Schweden. Da ist dann natürlich schon ein bisschen Zunder drin. Finde ich, war eine krasse WM. Mhm. Also, da, wenn wir jetzt überlegen, dass Norwegen, Spanien, da einfach losgeflogen sind. Verrückt, aber muss man sagen, Portugal wahnsinnig gut gemacht. Also ich glaube, die werden auch in den nächsten Jahren sicherlich weiter oben spielen. Frankreich, ich bin jetzt nicht so ein Fan von Frankreich.
Das liegt aber nicht wegen den Frauen, oder?
Nee.
Dass ihr da Beef habt mit den Frauen, Nationalmannschaft aus Frankreich.
Nee.
Das war nicht wir wollten nicht politisch werden, Christian.
Einfach so eine Sympathiefrage. Ja, von unserem Männer klar hat man sich nicht der Silbermedaille ja eher erhofft. Ja, ich habe da ein bisschen Verständnis für Leistungen, die dann vielleicht nicht gerufen werden konnten, aber klar, fiebert man damit sich natürlich, dass man auch ein Halbfinale erreicht. Hm.
Guckst dir da auch Handball-Bundesliga an und ist noch andere Spiele außer Bietigheim, oder?
Ich gucke sehr viel Handball, also schon immer. Ich hab da auch noch eine nette Anekdote. Ich glaube, ich war 6, 7 Jahre alt, da war ich in Magdeburg zuschauen. Bin ich eine Halbzeit runter, der Henning hat so schön an der Bande gelehnt. Habe ich ihn erstmal darauf aufmerksam gemacht, dass er doch ganz schön erschöpft aussehe. die Reaktion weiß ich leider nicht mehr.
Als du 6, 7 warst, oh, das waren aber gerade meine Anfänge. Ja, kann sein. Ich bin viel in Bewegung gewesen. Ich war viel auch im anderen 6-Meter-Raum. Dann wird man müde natürlich, ne? Ist klar.
Ja, gut, das Alter weiß ich nicht mehr genau, aber ich war tatsächlich noch sehr, also schüchtern war ich nicht. Und ich war auch einmal in der Halle, da kann ich mich an einen schönen Kopftreffer von Christian erinnern. Ich weiß nicht, ob es der Hannawald war, der da einen von dir im Konter gegenspielt mal.
Was? Das kann ich sagen.
Christian? Nein.
Von Krischer.
Krischer Hannawald, der hat einen Kopf gekriegt.
Ja.
Das kann sein, ja. Der Krischer war immer frech, der musste mal einen Kopf kriegen.
Nein, also ich gucke schon echt, seit ich klein bin, ich bin auch ganz gespannt, wie die Saison ausgeht. Ich hätte am Abschluss gerne mal euch gefragt, was ihr denkt, wer Deutscher Meister wird, weil das ist ja, da ist ja alles super gut.
Gibt's was, was du da abgucken kannst für Männerhandball?
Oh ja, Krieges. Also ich finde, die haben einerseits muss man natürlich sagen, dass Eisenach mit ihren Rückraumspielern Angriff war schon vielleicht für morgen, was in der Zukunft vielleicht mal der eine oder andere die eine oder andere übernehmen könnte. Dann achte ich natürlich sehr viel auf die Außen, wie die auch in der Abwehrkarte arbeiten, von den Würfen, Entscheidungen, wann ich auf dem Tor wieder drauf springe, wegspringe, welche Auslöse Hand wo am meisten gespielt wird. Also ich achte schon sehr drauf. Ich bin mit meinem Mann da auch im Austausch. Der analysiert das auch immer besser oder gibt das auch mit mehr Verstand. Also mir macht das wahnsinnig viel Spaß, Männerhandball zu schauen. Das ist schon sehr unterhaltsam.
Und auf welchen Linksaußen guckst du besonders?
Ja gut, Emil Jakobs ist natürlich schon eine Granate. Ich weiß nicht, ob ich mit meinen 36 Jahren noch eine Rolle lernen soll.
Das sieht gut aus.
Ja, es ermöglicht einem auch wieder schneller in den Rückzug zu kommen. Das kann gegen die Norweger sehr hilfreich sein. Nein, also es gibt da den finde ich schon wahnsinnig gut. Ich finde auch, dass der Freihöfer von Berlin eine Wahnsinns-Saison spielt. Also das muss man erstmal in dem Alter da so in einem Top-Club abrufen. Das ist schon auch sehr beeindruckend.
Antje, welcher Trainer hat dich am meisten geprägt?
Das ist echt schwer zu sagen. Ich hatte Geborg, Jugendtrainer, Robert Lindner, Manne Jahn, der gerade
Das sind doch beide Trainer, die kenne ich auch. Manfred Jahn hatte ich beim SCM.
Ja, wirklich also ganz tolle Menschen auch. Und wirklich so, ja, Fingerspitzengefühl für das gewisse Etwas. Natürlich war ich tatsächlich war nie so die Talentierteste. Ich war schon immer sehr ehrgeizig. Aber natürlich mit der ja, Schulung, die ich bei ihnen erleben durfte, mit Techniktraining, Turnen, Leichtathletik, Bewegungsabläufe, einfach, das hat mir schon enorm geholfen. Die haben mich auch, damals war ich in der Jugend, Formspielerin, die haben mich dann quasi mein Talent am Kreis entdeckt. Das war schon toll. Und auch die Ildi Kubana, die mich dann in Bensheim geholt hat, die da sehr viel Vertrauen in mir schon geschenkt hat in jungen Jahren. Und muss ich auch sagen, dass der Markus Gaugisch, als der uns hier nach der Corona-Pandemie übernommen hat, mit einem Eifer und Handballlust, Leidenschaft und so, mit vielen Input die Abwehr umzustellen, anderes System zu spielen, einfach konkreter in den, was möchte ich wann und warum spielen wir dies und das, das hatte ich, ehrlich gesagt, bei den Trainern davor leider nicht so mitbekommen, was eigentlich sehr, sehr schade und blöd ist, weil ja doch auch die Sinnhaftigkeit hinter einer Auslösehandlung oder hinter warum mache ich denn den Raum jetzt, was möchte ich denn damit erreichen, schon gutes zu wissen. Nein, also da muss ich sagen, da gibt es auch mit Jakob Westergaard jetzt nochmal ein ganz anderer Typ. Ich konnte jedem Trainer was abgewinnen, was Gutes. Er hat mir, jeder hat mir was mitgegeben für meine Entwicklung.
Super, das hört sich sehr gut an, Antje. Vielen Dank erstmal für das Gespräch. Du sollst natürlich als unser Gast das letzte Wort haben. Gibt es noch ein Thema, was du loswerden möchtest?
Ich würde mir sehr dolle wünschen, dass wir natürlich den Frauenhandball nach vorne fischen, dass wir da viel Aufmerksamkeit generieren können, dass die Kinder Spaß am Sport haben, in die Hallen gehen, es den Kindern aber auch möglich gemacht wird, in die Hallen zu gehen, um einfach auch mit dem Ball zu spielen, wann sie, wie sie wollen. Das würde mir sehr, ich glaube, da wären wir ja, würde uns gut.
Das ist ein schönes Schlusswort. Wir drücken dir mit dem Verein Ludwigshafen, aber dann auch mit der Nationalmannschaft Ludwigsburg und bei der WM mit der Nationalmannschaft entsprechend die Daumen, dass ihr eure Ziele erreicht, dass ihr ein schönes Erlebnis habt. Vielen Dank für das Gespräch und dir alles Gute.
Ja, vielen Dank.
Danke.
War richtig toll mit euch, Matthias.
Vielen Dank. Ciao.